ARD.
Ein Land im Krieg. Am 24. Februar 2022 sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Seitdem herrscht dort Krieg. Aus Alltag wurde Ausnahmezustand. Einerseits. Andererseits geht das Leben außerhalb der Kampfgebiete zumindest zum Teil normal weiter, wenn auch der Krieg immer gegenwärtig ist. Welche Rolle die Eisenbahnen spielen, im Alltag in der Ukraine und im Krieg, darum geht's heute beim Podcast Abenteuer Eisenbahn. Herzlich willkommen, sagt Markus Wetterauer. Stefan Ort, Jahrgang 1979, Buchautor und Journalist, hat viele Monate in der Ukraine verbracht. Er war unterwegs in allen Regionen des Landes, in den Karpaten im Westen, in den Frontgebieten im Osten, in Odessa am Schwarzen Meer im Süden, in der Hauptstadt Kiew. Übernachtet hat er bei Menschen, die er vorher noch nie gesehen hatte. Gefunden hat er sie über die Vermittlungsplattform Couchsurfing. Dort bieten Privatleute ein Gästebett oder eine Couch für Reisende an. Stefan Ort war vor allem mit dem Zug unterwegs. Reisen in ein Land im Krieg. Einfach Fahrkarten kaufen und losfahren kann man da nicht. Oder doch?
Inzwischen gibt es da eine sehr gute App von Ukrainian Railways, also von der ukrainischen Zuggesellschaft, die sehr zuverlässig ist, wo man seine Tickets buchen kann, auch mit internationaler Kreditkarte. Das funktioniert relativ reibungslos, zumindest wenn man teilweise recht früh im Voraus bucht. Also manche Strecken sind mega beliebt, zum Beispiel Warschau-Kiew ist quasi immer so, dass man genau 21 Tage vorher buchen muss, wenn die Tickets freigeschaltet sind, weil diese Strecke so beliebt ist und da nur ein Zug täglich geht. Also das ist ein bisschen tricky, aber man kann mit dieser App tatsächlich ziemlich gut Tickets buchen. Und das ist so ein bisschen verblüffend. Ich meine, das ist ein Land, für das eine Reisewarnung gilt. Es ist dort Krieg. Man soll eigentlich nicht hinreisen. Man wird ganz klar aufgefordert vom deutschen Auswärtigen Amt, nicht dahin zu fahren. Aber es ist gleichzeitig im Grunde sehr einfach. Man kann einfach dieses Ticket buchen, einen Reisepass mitnehmen und dort hinreisen.
Und warum sind Sie hingefahren?
Bei mir hatte es zunächst private Gründe. Meine Ex-Freundin ist Ukrainerin und sie habe ich dort häufig besucht während des Krieges. Wir waren so clever, ein Paar zu werden kurz nach Februar 2022, also gerade als der große Krieg anfing. Und deswegen war ich ziemlich oft in Kiew zunächst, um sie dort zu besuchen. Und nachdem ich dann gedacht habe, wenn ich so viel hier bin sowieso, dann kann ich natürlich auch anfangen, da ein journalistisches Projekt draus zu machen. Und gleichzeitig habe ich gesehen, wie schrecklich dieser Krieg ist, so viel davon mitbekommen von dieser Situation, dass ich dann mit der Zeit entschieden habe, eben ein Buch auch darüber zu schreiben.
Also der Krieg war zuerst da und dann kam die Idee zu dem Buch.
Genau, der Krieg war zuerst da und die Fernbeziehung in den Krieg zwischen Hamburg und Kiew. Und dann auch aus dem Gefühl heraus, dass ich gemerkt habe, dass in Deutschland das Interesse an dem Krieg verloren geht, während der in der Ukraine jeden Tag mit gleicher Schrecklichkeit weitergeht. Das war für mich so der Ansporn oder der Anreiz zu sagen, okay, das macht Sinn, dieses Projekt zu machen und darüber zu schreiben, wie fühlt sich der Alltag an in einem solchen Kriegsland im totalen Ausnahmezustand. Und jetzt ist die Situation noch viel krasser inzwischen, also das Interesse an der Ukraine ist noch geringer geworden, als es noch vor ein oder zwei Jahren war, obwohl das weiterhin der relevanteste Krieg unserer Zeit ist. Wahnsinnig schlimm, was da passiert und eben auch Folgen hat für den ganzen Westen und es wichtig wäre, da viel genauer hinzuschauen.
Haben Sie einen Eindruck, dass Sie da was bewegen können mit Ihrem Buch? Also die Leute draufzustoßen oder zu sagen, hey, interessiert euch mal dafür?
Auf jeden Fall. Ich mache sehr viele Vorträge damit und also Multimedia-Vorträge, wo ich das Buch vorstelle, aber auch ganz viele Bilder zeige und Berichte von unterwegs. Und da höre ich immer im Anschluss, dass die Leute sagen, okay, jetzt habe ich wieder begriffen, was das eigentlich wirklich bedeutet für die Menschen, was wirklich so ein Krieg ist. Es ist natürlich anders, als wenn man die sich täglich wiederholenden Nachrichtenmeldungen liest, wo es einfach nur um Opferzahlen geht. Jetzt wieder ein Raketenangriff, hier wieder 5 Tote. So zynisch das klingt, das menschliche Gehirn ist einfach nicht in der Lage, das jeden Tag mit gleicher Emotionalität wahrzunehmen. Da entsteht eine Routine, es wiederholt sich immer wieder und man wendet sich davon ab, weil man ja auch einfach nicht ständig nur auf dieses Schreckliche fokussiert sein will.
Aber gleichzeitig müssen wir weiter hingucken und wir werden auch anfälliger für andere Erzählungen und für Menschen, die uns erzählen wollen, dass es einfache Lösungen gibt, diesen Krieg zu beenden, die aber am Ende dann das weitergeben, was russische Kriegsziele sind oder damit zu Unterstützern Russlands werden. Und da wird es natürlich schwierig. Also es ist einfach so wichtig, da weiter dran zu bleiben. Und ich glaube, es geht eben um die privaten, persönlichen Geschichten. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, habe bei ihnen gewohnt zu Hause, habe mit ihnen viel Zeit verbracht. Und durch diese Nähe versteht man, glaube ich, viel besser, was es für die Menschen dort bedeutet. Und das ist eben dann der Unterschied zu den täglichen Nachrichten.
Wie lange muss man denn sowas vorher planen oder kann man das überhaupt in Einzelheiten dann planen, wo sie genau überall hinfahren und wann oder ergibt sich das so?
Ich habe ja die Plattform Couchsurfing.com benutzt, also habe mir Gastgeber gesucht und da ging es dann immer darum, wo antwortet jemand, wo bekomme ich eine Einladung? Natürlich ist es etwas absurd, während eines Krieges auf Gastfreundlichkeit der Menschen zu hoffen, aber die Menschen machen das am Ende freiwillig. Viele haben mich eingeladen und davon war es dann einfach abhängig, wo ich hinfahre. Also relativ spontan, je nachdem, wo ich eine Antwort bekam, da bin ich dann einfach hingefahren.
Als Sie losgefahren sind, Sie haben gesagt, von Warschau nach Kiew, 21 Tage vorher kann man das buchen. Sie haben sich vorgenommen, zu einem bestimmten Tag zu fahren und das hat dann auch geklappt?
Nein, also diese Strecke habe ich, glaube ich, nur einmal in meinem Leben überhaupt benutzt. Es gibt eine andere über Przemyśl in Polen, das ist die Stadt, die am nächsten zur ukrainischen Grenze dort ist. Und diese Züge sind leichter zu kriegen. Es gibt auch noch Routen über Moldawien zum Beispiel, das habe ich auch einmal gemacht, von Chisinau in 18 Stunden nach Kiew mit dem Zug. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist auf jeden Fall von Przemyśl in Polen, wo täglich mindestens 2 Züge fahren. Das ist auch diese Route, die die ganzen Staatschefs früher immer gemacht haben. Irgendwie eine sehr berühmte, wichtige Zugstrecke dadurch. Und da kriegt man normalerweise auch 3 Tage vorher ein Ticket.
Und wie läuft das dann ab? Sie kaufen sich eine Fahrkarte, steigen ein und fahren nach Kiew?
Ja, im Grunde ist es so, genau. Diese Hinfahrt ist immer etwas sehr Besonderes emotional, finde ich. Also dieser Moment, wo man über die Grenze fährt, also ganz kurz nach der Abfahrt geht es schon über die Grenze. Dann hat man gleich 2 Stunden Aufenthalt, wo Passkontrolle ist. Es ist immer genau 2 Stunden. Irgendwie schaffen die das gut, das einzuhalten. Steht auch so im Fahrplan. Und da laufen halt die Grenzbeamten mit Hunden durch die ganzen Waggons und checken alles. Und es liegt eine ziemliche Anspannung eigentlich immer in der Luft schon, weil man merkt, jetzt geht es in dieses Land, wo Krieg herrscht. Und gerade bei den ersten Reisen hatte ich eben auch immer noch den Gedanken, okay, jetzt steht unser Zug hier für 2 Stunden, das steht auch so im Fahrplan. Wir sind ein ideales Ziel für russische Raketen da, wenn die das nur wollen. Wenn man 10-mal mit dem Zug gefahren ist und jedes Mal nichts passiert ist, dann wird man da ruhiger und hat nicht mehr so dieses Kopfkino.
Ist das ein ganz normaler Zug? Wie muss man sich den Zug denn vorstellen?
Das ist ein Nachtzug mit verschiedenen Arten von Waggons. Die meisten Abteile sind 4er- oder 6er Abteile, Schlafwagen quasi. Für jeden Waggon ist eine Schaffnerin oder ein Schaffner zuständig, der sich ganz rührend kümmert und da den Tee und Kaffee serviert. Sehr guten Tee sogar, also nicht irgendwie so ein Beutel aus dem Schullandheim, sondern wirklich so exquisite Mischungen. Es hat schon so eine gewisse Klasse dann irgendwie und auch so, dass man den Schaffner oft so ein bisschen kennenlernt während der Reise und natürlich auch seine Mitreisenden oft ein bisschen kennenlernt und ins Gespräch kommt. Das ist schon sehr toll und es ist gerade für mich ein ganz verrücktes Gefühl, dass ich ja viele Jahre oder Jahrzehnte ein Reisender bin, der abenteuerliche Reisen mag. Und dieses Gefühl einer Zugreise in so einem relativ alten Zug, das hat für mich so eine ganz besondere Reiseromantik. Und dieses Gefühl, dass das irgendwas sehr Schönes und Interessantes ist, mit diesem gleichzeitigen Gefühl, ich fahre jetzt in ein Kriegsland und ich höre im Abteil auch die schrecklichsten Geschichten von Angehörigen, die gestorben sind oder von persönlichen Katastrophen. Diese Mischung war sehr extrem für mich persönlich, diese Gefühlsmischung, die sich einstellt auf diesen Reisen.
Wenn Sie sagen Mitreisende, wer fährt denn mit dem Zug? Das sind ja wahrscheinlich eher weniger Leute, die so eine Tour machen wie Sie.
Wenn es Ausländer sind, kann man meistens davon ausgehen, dass es entweder Journalisten oder humanitäre Helfer sind. Es gibt ganz wenige Katastrophentouristen auch, die vielleicht dahin fahren, um den Krieg mal so aus nächster Nähe zu erleben irgendwie. Aber das meiste sind Leute, die da irgendeinen Job zu tun haben. Kommt man aber auch immer sehr leicht ins Gespräch und es ist sehr spannend, dann auch die Geschichten zu hören. Und ansonsten sind es halt Menschen, die teilweise inzwischen im Ausland leben, die es aus dem Land geschafft haben, die kurz nach Hause fahren, die häufig, also das ist mir immer wieder aufgefallen, die häufig zu Beerdigungen fahren. Mehrmals war auf diesen Fahrten so das Gespräch so, ja, ich fahre jetzt nach Hause, wohne jetzt eigentlich in Westeuropa und wir fahren jetzt 3 Tage nach Kiew. Und wenn das kommt, es sind 3 oder 4 Tage, dann will man oft gar nicht mehr weiterfragen schon, weil eigentlich schon klar ist, höchstwahrscheinlich geht es um eine Beerdigung von Angehörigen und dass sie deswegen zurückkommen.
Ukrainski, Solisnisi. Die ukrainischen Eisenbahnen. Das sind rund 22.000 Kilometer Gleise. Breitspur, knapp die Hälfte elektrifiziert. Die Züge fahren in der Regel nicht auf bestimmten Linien mit Umsteigemöglichkeiten an großen Bahnhöfen. Vielmehr sind die großen Städte im Land mit Direktverbindungen untereinander verknüpft. Dadurch müssen die Züge nicht auf Anschlüsse warten. Das wiederum sorgt für eine extrem hohe Pünktlichkeit. Und wenn für das Rangieren eines Kurswagens vom einen zu einem anderen Zug tatsächlich mal ein Anschluss abgewartet werden muss, dann gibt es große Zeitpuffer im Fahrplan. Außerdem sind die Fahrzeiten großzügig kalkuliert und die planmäßigen Reisegeschwindigkeiten nicht so hoch. Das sind weitere Gründe für die hohe Pünktlichkeit. Zugfahren ist billig in der Ukraine. Die Fahrkarten kosten nach Angaben der Eisenbahngesellschaft zum Beispiel deutlich weniger als in Russland. Im Güterverkehr sind die Preise aber seit dem Krieg stark gestiegen. Das Geld wird unter anderem dafür verwendet, Kriegsschäden auszugleichen. Seit Beginn der russischen Invasion wurden fast 800 Eisenbahner durch Angriffe getötet und über 2.300 verwundet. Russische Bomben zerstörten Gleise, Brücken und Bahnhöfe. Trotzdem schaffen es die Eisenbahner, den Zugbetrieb einigermaßen aufrechtzuerhalten. Die Ukraine orientiert sich immer mehr in Richtung Westen. Deshalb überlegen sich die Verantwortlichen, statt des an Russland orientierten Breitspurnetzes ein neues Netz in europäischer Normalspur aufzubauen. Das würde durchgehende Züge nach Westeuropa erleichtern. Aber solche Projekte sind teuer und zurzeit noch Zukunftsmusik. Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn gleich. Um Zugreisen in der Ukraine geht's heute. Und im zweiten Teil erfahren Sie, welches Gastgeschenk Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Eisenbahnfahrt nach Kiew bekommen hat. Stefan Ort hat bei seinen Zugfahrten in der Ukraine immer wieder interessante Menschen getroffen. Für Gespräche nutzte er Übersetzungsprogramme auf dem Handy oder unterhielt sich auf Englisch.
Wenn man mehrere Stunden hat, dann ist da einfach viel Möglichkeit zu sprechen und man teilt seine Proviantvorräte irgendwie und da kommt man schnell auch sehr persönlich ins Gespräch. Und oft ist natürlich auch die Frage, was ich da vorhabe. Also es macht die Leute schon neugierig, was jemand aus Deutschland da vorhat in der Ukraine. Interessant war, dass ich gerade in Zügen es immer wieder erlebt habe, dass sich wildfremde Menschen bei mir ganz überschwänglich bedankt haben dafür, was Deutschland für die Ukraine tut. Also die ganzen Hilfsgüter, die militärische Hilfe, die geleistet wird. Die Leute wissen genau, es hat mit 5.000 Helmen angefangen damals und inzwischen ist Deutschland der wichtigste Unterstützer in Europa. Das sehen die und haben mir dafür gedankt. Ich habe natürlich persönlich jetzt nicht unbedingt damit was zu tun. Ich habe das nicht in die Wege geleitet. Aber das ist interessant, weil es natürlich gleichzeitig schon auch eine Enttäuschung gibt, dass immer zu wenig kommt und zu spät die Lieferungen kommen, was auch die Wahrheit ist. Aber gleichzeitig wird definitiv anerkannt, wie wertvoll das ist, was geliefert wird.
Abgesprochen worden ist da ganz viel von Besuchen von europäischen Staatsgästen, die eben auch mit dem Zug gefahren sind. Und man kennt dann immer die Bilder, wie sie in Kiew ausgestiegen sind mit dem Zug im Hintergrund. War das derselbe Zug, den Sie benutzt haben?
Genau, das ist genau diese Strecke Przemyśl nach Kiew. Die Staatsgäste haben meistens einen besonderen Waggon, der deutlich luxuriöser ist als der, mit dem ich da fahren würde. Aber in manchen Zügen hängen jetzt so kleine Tafeln mit Fotos von den ganzen wichtigen Gästen, die schon mit diesem Zug gefahren sind. Und das wird richtig gefeiert. Und sie haben das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht von der Zuggesellschaft aus. Es gab dann immer kleine Geschenke für die Staatsgäste. Also Steinmeier zum Beispiel hat eine Iris dahin gestellt bekommen, eine Blume als Symbol für das Iris-T oder Iris-T Flugabwehrsystem, was damals groß im Gespräch war, wo man hoffte, dass es da viele Lieferungen gibt. Oder für Boris Johnson gab es eine Loyalty-Card von der Bahngesellschaft, schön designt, also als Symbol dafür, dass sie ihm danken dafür, dass er immer so loyal zur Ukraine war in seinem Politikerleben.
Das ist mir aufgefallen, während der ganzen Zeit gab es immer solche Aktionen. Es gab mal eine Briefmarke mit einer gesprengten Brücke auf der Krim. Es gab solche Aktionen. Ist es was, was bei uns eigentlich unvorstellbar ist, aber ist es was, was in der Ukraine gang und gäbe ist?
Man kann im Zentrum von Kiew Kühlschrankmagneten kaufen mit Motiven, die sich über die Russen lustig machen oder diese bekannten Bilder von dem Traktor, der einen kaputten Panzer abschleppt oder dem Soldaten, der diesem russischen Kriegsschiff den Mittelfinger zeigt. Also da gibt es ja so ganz ikonische Motive und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch so mit dieser Situation umzugehen, weil man ja nicht nur 24 Stunden am Tag im Panikmodus sein kann und man muss das irgendwie auch auf einer anderen Ebene verarbeiten mal. Und man kann eben nicht 24 Stunden am Tag nur im Kopf in dieser Ausnahmesituation sein, dann dreht man ja komplett durch.
Sie haben gesagt, dass Sie am Anfang auch ein bisschen vielleicht ein mulmiges Gefühl hatten, als Sie zum ersten Mal in die Ukraine gefahren sind. Das hat sich dann später auch gelegt. Also spätere Reisen oder auch Reisen im Land waren dann ein Stück weit normal?
So würde ich es nicht sagen. Die Zugfahrten wurden normal. Also gerade diese Hinfahrt von Przemyśl nach Kiew und diese zweistündige Wartezeit, das habe ich gelernt. Da passiert anscheinend nichts, also kann man das einfach mal machen. Aber dann Reisen in Regionen, in denen ich vorher noch nicht war, da war immer wieder ein mulmiges Gefühl da. Und gerade wenn es in die Nähe der Front geht, also in der Donetsk-Region, in Kramatorsk war ich, in Kostjantinivka, also ziemlich nah an Bachmut, in so Regionen, wo man viele Detonationen hört, viel Luftalarm hat und sich möglichst nicht so lang da aufhalten will. Also da ist es immer eine sehr große Anspannung. Ich bin auch kein gelernter Kriegsreporter. Ich meine, ich habe mal einen Kurs bei der Bundeswehr gemacht und ich habe Erfahrungen in verschiedenen Krisenregionen. Aber ich merke dann schon, dass für mich diese Situation, diese Anspannung, dass das mir nicht gut tut. Das ist für mich kein Adrenalinkick. Ich fühle mich da nicht toll, dass ich diese Situation überstehen kann, sondern im Grunde will ich einfach nur da raus.
Wirkt sich diese Situation auf die Zugfahrten selber aus? Also fallen da manchmal Züge aus oder müssen die unterwegs warten? Oder ist der Zug selber irgendwie anders, als wenn man in anderen Regionen Zug fährt?
Es ist zunächst einmal sehr eindrucksvoll, wie zuverlässig die Züge unterwegs sind. Und das wird im ganzen Land gefeiert. Das ist so wichtig, um das normale Leben weitergehen zu lassen, dass vom ersten Tag des Krieges an die Züge meistens sehr zuverlässig unterwegs waren. Es sind ja alle zivilen Flughäfen geschlossen. Dadurch ist es noch viel wichtiger. Es ist das wichtigste Verkehrsmittel im Land. Die Mitarbeiter wurden als Helden gefeiert, wie sie auch teilweise dann mit Zügen noch in Städte nahe der Front gefahren sind unter Lebensgefahr. Es gab ja auch Angriffe auf Bahnhöfe zum Beispiel, wo viele Menschen gestorben sind. Das aufrechtzuerhalten, das ist schon eine absolute Meisterleistung. Viele witzeln immer darüber, dass die Pünktlichkeit besser ist als bei der Deutschen Bahn, was auch stimmt, aber auch seine Gründe hat darin, dass viele Züge, gerade die Nachtzüge, relativ langsam unterwegs sind, manchmal 10- oder 20-minütige Stops eingeplant haben, dass das dadurch ganz gut funktioniert. Aber man kann es gar nicht genug feiern, sozusagen, wie die es schaffen, da weiterhin Leute von A nach B zu bringen. Auch über 2 Millionen Flüchtlinge sind halt per Zug quasi aus dem Land gebracht worden. Die Staatsgäste haben wir schon erwähnt. Dass das einfach weiterhin funktioniert, das ist echt eindrucksvoll.
Merkt man in den Zügen, dass Krieg ist? Müssen die mal stoppen unterwegs oder wenn es irgendeinen Alarm gibt oder so, beeinflusst es den Zugverkehr, wenn man im Zug sitzt? Merkt man da was als Passagier?
Die fahren normalerweise auch bei Alarm ganz normal weiter. In der Metro ist es ein bisschen anders. Also zum Beispiel in Kiew, die unterirdische Metro, die fährt während des Luftalarms auch weiter. Alles, was oberirdisch ist, wird dann unterbrochen und stoppt einfach. Und da fährt dann nichts mehr. Natürlich merkt man im Krieg, dass Leute in Militäruniform unterwegs sind. Man merkt, dass eine gewisse Anspannung in der Luft ist, dass Leute rausgucken, wenn draußen zerstörte Gebäude zu sehen sind. Wenn man kurz vor Kiew zum Beispiel durch Butscha fährt, dass dann die Leute vielleicht mal aus dem Fenster auch schauen. Und natürlich in Gesprächen immer wieder. Also man kann es nicht wirklich vergessen, wenn man da unterwegs ist.
Gibt es eine Strecke, wo Sie sagen, das war meine schönste Strecke oder da bin ich am liebsten gefahren, weil das Ziel so schön war oder weil die Strecke selber schön war?
Ich bin tatsächlich so viel Nachtzug immer gefahren, weil es wirklich das Nachtzugsystem ist, was dort so besonders ist, dass das so toll funktioniert. Deswegen war dann draußen nicht so viel zu sehen. Aber einmal habe ich halt diese 18-stündige Fahrt gemacht aus Chișinău in Moldawien nach Kiew. Das sind 18 Stunden für, ich glaube, etwa 700 Kilometer. Und dieser Zug ist so unfassbar langsam, ist natürlich dann auch teilweise tagsüber unterwegs. Und da war das schon sehr meditativ und schön, lange aus dem Fenster zu schauen und diese Waldlandschaften zu sehen und dieses extrem langsame Tempo so zu erleben. Aber es ist natürlich, es ist gerade Krieg, es ist Ausnahmesituation. Also das steht nicht im Vordergrund und es ist mehr so eine Stimmung, die dann oft das Erlebnis der Fahrt ausmacht. Zum Beispiel gibt es eine Strecke zwischen Kramatorsk ganz weit im Osten, sehr nah an der Front, und Kiew. Und das ist ein Zug, der braucht 5 oder 6 Stunden. Jeden Nachmittag fährt einer von Kramatorsk da zurück und der hat eine sehr spezielle Stimmung, weil das wirklich fast nur Soldaten sind, die da zurückfahren nach sehr schweren Fronteinsätzen. Und man spürt da eine ganz, ganz große Anspannung. Man könnte ein ganzes Buch schreiben, einfach nur, wenn man da durchläuft und mit Leuten ins Gespräch kommt über ihre Kriegserlebnisse. Und auch der Bahnhof in Kramatorsk, da fahren Kriegsfotografen immer sehr gerne hin, weil es da immer Szenen gibt von Verabschiedungen auch. Also es fahren auch die Freundinnen der Soldaten manchmal nach Kramatorsk rein und dann mit diesen Zug wieder zurück nach Kiew, und da spielen sich dann herzzerreißende Szenen ab, weil das wirklich natürlich die Leute sind, die an einer der Fronten sind, wo am brutalsten gekämpft wird.
Diese Informationen können nicht objektiv überprüft werden, heißt es oft, wenn über den russischen Krieg gegen die Ukraine berichtet wird. Stefan Orth hat sich selbst ein Bild gemacht, hat das Land besucht und seine Begegnungen, Eindrücke und Gespräche aufgeschrieben. Herausgekommen ist ein 250 Seiten dickes Buch mit fast 100 Fotos. Es heißt Couchsurfing in der Ukraine und ist im Piper Verlag erschienen. Ott besuchte 2 Wanderführer und war mit ihnen in den Karpaten unterwegs. Er transportierte Hilfsgüter im Frontgebiet. Er war in Tschernowitz und Dnipro, in Odessa und Kiew. Nicht als Kriegsberichterstatter, sondern als Alltagsbeobachter, der auch immer wieder den Ausnahmezustand erlebte. Stefan Orth erzählt heute bei unserem Podcast Abenteuer Eisenbahn über seine Reise durch die Ukraine. Sie finden den Podcast bei mdrthüringen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo Sie Podcasts hören. Wenn Sie mir schreiben möchten, einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn@mdr.de.
Man denkt ja immer, es ist vielleicht ein bisschen komisch, mit dem Rucksack in so einem Kriegsgebiet unterwegs zu sein. Ich habe da sehr viel Respekt immer mitbekommen oder dass die Leute dankbar waren, dass ich da hinkomme. Und wenn ich dann erzählt habe, ich schreibe ein Buch über den Alltag im Lande, weil ich es wichtig finde zu erzählen, wie es hier gerade wirklich ist, wie es sich anfühlt. Die Leute sind einfach sehr dankbar dafür, dass man hinkommt. Man kann natürlich auch immer wieder helfen. Es gibt überall Spendenaktionen. In jedem Café findet man irgendwelche QR-Codes, wo man was spenden kann für humanitäre Hilfe oder fürs Militär. Also man kann da schon Gutes bewirken und einfach auch psychologisch das Gefühl, da kommt jemand aus dem Westen, die Leute im Westen haben uns nicht vergessen, sondern die unterstützen uns. Das macht schon was aus und das sollte man nicht
nicht unterschätzen.
Haben Sie auch praktisch geholfen?
Ja, immer wieder, wenn es irgendwie ging. Ich habe zum Beispiel mitgemacht bei Repair Together. Das ist eine Organisation von jungen Menschen, die zerstörte Häuser wieder aufbauen. Die tun sich zusammen, machen so ein Zeltcamp, wo ich war. Das war so eine Stunde nördlich von Kiew in einem besonders stark zerstörten Dorf. Und tagsüber arbeiten sie auf den Baustellen. Man lernt, wie man mauert und wie man so ein Haus baut gemeinsam und arbeitet wirklich auch sehr hart und sehr intensiv. Und abends gibt es aber auch sehr viel Gemeinschaftserlebnis, dass man noch ums Lagerfeuer sitzt und Gitarre spielt oder dass am Wochenende ein DJ auflegt, was eben so wichtig ist auch für die jungen Leute, die so viel Traumatisches erlebt haben, dass sie da mal positive Gemeinschaftserlebnisse dann wieder haben.
Ist Wiederaufbau jetzt zu dem Zeitpunkt überhaupt schon sinnvoll?
Das kann man so und so sehen, aber gerade nördlich von Kiew, das ist ja jetzt schon mehr als 2 Jahre her, dass dort die russischen Truppen zurückgeschlagen wurden, und da hat man quasi sofort mit dem Wiederaufbau begonnen. Aber klar kann es gerade im Osten des Landes auch passieren, dass man wieder aufbaut und ein halbes Jahr später die nächsten Angriffe kommen.
Hat sich Ihr Blick auf das Land verändert im Laufe der Zeit?
Naja, ich habe einfach eine so extreme emotionale Verbindung zu diesem Land und zu dem Unrecht entwickelt, das sich dort abspielt. Also das am eigenen Leib zu spüren, was da passiert und was das für eine absolut, was für ein falscher Krieg das ist, was für eine Ungerechtigkeit, dass einfach ein Nachbarland da einmarschiert mit seinem ganzen Militär und alles zerstört, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben, der in irgendeiner Form plausibel ist, der in irgendeiner Form das rechtfertigen kann. Und das so mitzukriegen, also ich weiß, dass jeder, im Grunde jeder Mensch auf der Erde, der diese 8 Monate dort so erlebt hätte wie ich, insgesamt waren es mehr als 8 Monate, die ich da war während des Krieges, dass der ganz klar wäre darin, welche Seite man unterstützen muss, wie falsch dieser Angriff ist. Und ich glaube, hierzulande vergessen wir das inzwischen sehr leicht. Das ist der Anfangsschock von vor 3 Jahren, von dem großen Angriff, ist irgendwie schon verblasst. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, wie hat sich das damals angefühlt, die ersten 2 bis 10 Tage des Krieges, was haben wir da empfunden? Das ist schon wieder sehr weit weg. Wir sind im Alltag angekommen, haben andere Probleme. Aber der Krieg ist weiterhin genauso schlimm und der Angriff ist weiterhin genauso zu verurteilen wie am ersten Tag. Und ich glaube, wenn man sich das wieder ins Gedächtnis ruft, dann ist man näher an dem dran, was da passiert, und kann sich vielleicht wieder darauf fokussieren, dass wir da irgendwie weiterhelfen müssen, so viel wie es geht.
Sie waren vor ein paar Jahren auch in Russland, haben da auch Couchsurfing gemacht. Hat dieser Krieg Ihr Bild auf Russland nochmal verändert?
Definitiv, aber auch Russland hat sich nochmal verändert in den letzten Jahren, glaube ich. Also ich war 2016 da für das Buchprojekt und habe dort tolle Sachen erlebt. Ich habe wirklich sehr gastfreundliche Menschen kennengelernt, habe ein Land erlebt, was eine tolle Vielfalt an Kulturen hat, was wirklich absolut faszinierend ist als Reiseland und wahnsinnig tolle Begegnungen mit Menschen bietet. Und gleichzeitig habe ich gesehen, was die Propaganda in den Köpfen anrichtet, schon damals. Und ich habe natürlich gesehen, welche Art von Herrscher Putin da ist. Und schon damals haben viele Leute ein ganz verzerrtes Bild der Realität gehabt. Also mir wurde erzählt, dass Leute glauben, dass die NATO in den nächsten Monaten Russland angreifen wird, zum Beispiel. Oder mir wurde erzählt, ich soll nach Russland auswandern, weil Europa vollkommen am Ende ist. Das habe ich natürlich nicht ernst genommen, weil es einfach so absurd ist. Und gleichzeitig kriegen die Leute dort das jeden Tag mit neuen Belegen präsentiert in ihrem Staatsfernsehen. Und das hat was mit den Menschen gemacht. Also Russland ist wirklich extrem falsch abgebogen. Und das muss man auch realisieren. Da darf man nicht irgendwie mit falscher Nostalgie rangehen. Man kann mit diesem Land in seiner heutigen Form unter Putin, kann man nicht wieder zurückgehen zum Normalen.
Wie sieht es in der Ukraine aus? Merkt man da, dass sich das Land in den letzten Jahren stärker nach Westen orientiert hat?
Ja, das merkt man ganz sicher. Eigentlich fing das ja schon 2014 an mit den Euromaidan-Protesten, die ja auch sich um die Frage drehten, ob man sich mehr Richtung Europa oder mehr Richtung Russland orientiert. Und das ist definitiv seit Februar 2022 nochmal ganz klar entschieden für die meisten, weil sie einfach sehr direkt verstanden haben, dass Russland ihrem Land nichts Gutes will. Also wenn da jeden Tag Raketen auf die Infrastruktur fliegen, wenn es so viele Tote gibt in diesem Krieg, so viel Zerstörung, dann kann man ja schwer noch glauben, dass Russland ein guter Partner ist und das irgendwie gut meint. Es gibt natürlich Leute, die sind so Propaganda verdreht im Kopf, dass sie es selbst dann noch glauben oder dass sie dann in ihren Wohnungen sitzen und auf den Retter aus Russland warten, aber das ist eine ganz kleine Minderheit. Ganz sicher hat dieser Krieg nochmal eindeutig entschieden, in welche Richtung man sich orientieren will.
Um nochmal auf Eisenbahnen zu kommen, da gibt es ja ein Problem, weil in der Ukraine die russische Breitspur ist und man deswegen nicht so einfach nach Westen fahren kann. Wie läuft denn sowas praktisch ab?
Genau, die Züge enden deswegen eben oft kurz hinter der Grenze. Also zum Beispiel diese Linie nach Przemyśl, die wir schon besprochen haben, die endet eben dort kurz hinter der polnischen Grenze. Und das ist wirklich ein großer Nachteil, dass also Reisen zwischen der Ukraine und Russland vorher immer problemlos möglich waren durch die gleiche Art von Schienen, aber die Züge eben nicht nach Europa verkehren können. Auch für Materiallieferungen war das logistisch ein großes Problem. Also man hat da meines Wissens schon ein bisschen umgebaut, also gerade im Grenzbereich, dass da mehr möglich ist, aber das ist definitiv ein Problem, ja.
Sie haben gesagt, dass es eine absolute Reisewarnung gibt für die Ukraine. Also Sie würden jetzt wahrscheinlich nicht empfehlen, da hinzufahren und Urlaub zu machen. Aber wenn der Krieg vorbei ist, wäre das dann eine Empfehlung?
Dann würde ich es unbedingt empfehlen. Ich würde mich gleich als Reiseführer anbieten. Und es gibt touristisch wirklich ganz viel zu erleben. Also allein die Karpaten im Westen, in den Bergen wandern zu gehen, die Architektur in vielen Städten. Es ist ein ganz fantastisches Reiseland und könnte das auch wieder sein, wenn irgendwann die Lage sicherer ist. Aber die nächsten Jahre wird natürlich noch vieles im Zeichen dieses Kriegs stehen. Und deswegen empfehle ich extrem, sobald es von der Sicherheitslage möglich ist, dorthin zu fahren. Aber dann natürlich mit einer Idee auch irgendwie zu helfen, wofür es so viele Möglichkeiten gibt. Aber natürlich allein dadurch, dass man kommt als Tourist und dort Geld ausgibt, hilft man auch schon der Wirtschaft. Ich hoffe, dass da viele hinfahren werden und sich dann auch ein Bild machen vor Ort, was dieser Krieg bedeutet. Mehr Wissen über dieses Land kann nur gut tun.
Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken, zum Beispiel die Reihe Radioreisen vom Bayerischen Rundfunk. Die nimmt Sie mit zu fremden Kulturen, interessanten Menschen und unbekannten Orten. Lassen Sie sich überraschen, auch das nächste Mal wieder bei Abenteuer Eisenbahn. Dankeschön für heute, sagt Markus Wetterauer.